In Solingen machen wir gerade eine Predigtreihe, die heißt Jüngerschaft. Wir fragen uns, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es, in der Nachfolge zu sein, ihm sein Leben zu übergeben? Und wir gucken uns in Solingen die verschiedenen Jünger einfach mal an. Und wir haben angefangen mit Petrus. Und heute Morgen und heute Abend wollen wir uns mit Matthäus beschäftigen. Und da verrät ja schon was. Matthäus, hebräisch und lateinisch, da steht Steuern. Das heißt Steuern. Und wir wollen uns mit Matthäus beschäftigen, was diesen Mann bewegt hat und was er in seinem Leben getan hat und wie alles begonnen hat mit Matthäus. Aber ich möchte zu Anfang noch beten. Herr, danke, dass du uns in die Nachfolge rufst, dass wir jünger werden dürfen, dass wir jünger sein können, auch wenn wir schon 90 sind, können wir jünger sein. Danke dafür, Herr. Danke, dass das nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern mit dir. Öffne uns die Herzen und hilf uns, dass wir uns konzentrieren können auf das, was du zu sagen hast jetzt. Amen. Es ging los mit Matthäus und wir lesen da in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Da heißt es, als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gerecht. Also, Matthäus wird gerufen. Aber wisst ihr eigentlich, dass Matthäus gar nicht Matthäus hieß? Der hieß nämlich Levi eigentlich. Die anderen Evangelisten nennen ihn auch Levi. Sohn des Alpheus, so hieß er. Und Matthäus, sein alter Name Levi, lässt darauf schließen, dass er wahrscheinlich aus dem Stamm Levi kam. Liegt auf der Hand. Und der Stamm Levi, wissen wir alle, wofür der bekannt war? Das waren die Priester. Aber er war kein Priester, sondern im Gegenteil. Er hat etwas gemacht, was die Juden gar nicht so gut fanden. Aber in seinem Evangelium nennt er sich Matthäus. Matthäus, haben wir einen Matthias hier heute hier? Nee, ne? Kein Matthias. Matthias auf Deutsch, Matthäus, halt in der Bibel auf Griechisch, hat ja eine Bedeutung. Und die Namensbedeutung ist Geschenk des Herrn. Also Matthias sind Geschenke des Herrn. Wenn du einen Matthias kennst, kannst du sagen, du bist ein Geschenk des Herrn. Aber manche Ausleger sagen, dass Matthias einen neuen Namen bekommen hat. Simon Petrus hatte ja auch einen neuen Namen gekriegt, ne? Petrus, also Simon hieß der. Und dann hat Jesus gesagt, ab heute heißt du Petrus. Und wahrscheinlich hat Levi, Sohn des Alpheus, auch von Jesus einen neuen Namen bekommen. Und wahrscheinlich hat Jesus ihm gesagt, du sollst ab jetzt Matthäus heißen. Er wurde nämlich vom verachteten Zöllner, Steuereintreiber, zum Evangelisten. Und er selber nennt sich, in seinem ganzen Evangelium nennt er sich nicht Levi. Überall nennt er sich Matthäus. Und das weist vielleicht schon darauf hin, dass er eine neue Identität von Jesus bekommen hat. Dass er gesagt hat, ich bin nicht mehr Levi. Ich bin dem Sohn Gottes begegnet. Ich bin meinem Erlöser. Er hat mir eine neue Identität gegeben, einen neuen Namen. Ich will mich jetzt Matthäus nennen von jetzt an. Und im Gegensatz zu Petrus, das war ja so ein Vorlauter, der nach vorne geprescht ist, der seinen Mund nicht halten konnte, der wollte auf dem Wasser gehen, der hat gesagt, ich verteidige dich. Und als sie Jesus gefangen genommen haben, hat er ein Schwert gezogen und jemandem das Ohr abgehauen. Also der war ja so ein Aktivist. Und Matthäus? So gar nicht. Matthäus war ein Zahlenmensch. Deswegen sitzt er auch am Zoll. Ein sehr detaillierter Mensch. Einer, der Listen geführt hat. Einer, der geguckt hat, dass ja auch alle das bezahlen, was sie bezahlen mussten. Und er war ein Steuereintreiber für die Römer. Besatzungsmacht. Besatzungsmacht. Er hat mit denen zusammengearbeitet. Er war ein Kollaborateur für die Besetzer. Und deswegen waren die nicht gut angesehen, ne? Die arbeiten mit den Feinden zusammen. Und dann, viele dieser Steuereintreiber, die haben natürlich, wenn sie an der Einnahmequelle sitzen, die haben gesagt, gib mal her und gib mal noch ein bisschen mehr. Und das ist dann in die eigene Tasche gegangen, ne? Also sie waren wahrscheinlich, viele der Steuereintreiber waren auch korrupt. Sie haben sich in die eigene Tasche gearbeitet. Und ich kann mir vorstellen, solche Typen, ne, die waren nicht beliebt. Die sind damals nicht beliebt, die sind heute nicht beliebt. Leute, die nur versuchen, ihren eigenen Vorteil zu bekommen, die mit irgendwem zusammenarbeiten, in die eigene Tasche und so, das sind keine beliebten Menschen. Aber wisst ihr was? Es gab einen, der ihn liebte. Nämlich Gott liebt Matthäus, den Levi. Er sah ihn. Und er liebte ihn und Jesus forderte ihn auf, folge mir nach. Und ich lerne daraus, meine Sicht auf Menschen entspricht nicht immer die Sicht, die Gott auf Menschen hat. Wenn da so einer reinkommt, dreckige Klamotten, leicht müffelig, nicht gewaschen, da denke ich auch so, ach nee, lass mal. Mit dem möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen. Aber Gott sieht durch all die Klamotte, die jemand anhat, direkt aufs Herz. Und so war das bei Matthäus auch. Matthäus war höchstwahrscheinlich wohlhabend, als Jesus ihn rief. Und Matthäus wusste, als er Jesus sah, als er Jesus zuhörte, wusste er sofort, da ist etwas viel Besseres als mein Reichtum. Da ist etwas, was sich lohnt, was meinem Leben Sinn gibt. Dieser Jesus, dem will ich nachfolgen. Und er war bereit, als Jesus ihn hier sagte, komm und folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Der musste gar nicht lange nachdenken. Sofort wollte er mit Jesus gehen. Er hatte nämlich etwas gefunden, was besser ist als Reichtum. Kannst du dir das vorstellen? Etwas finden, was besser ist als Reichtum. Und er war bereit, sofort alles auch für Jesus einzusetzen. Er organisierte eine Party für Jesus. Und er lud alle Sünder dazu ein. Er nutzt sein Umfeld, um Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Da kann ich auch wieder lernen. Ich habe so getrennte, ne? Da gibt es meine Nachbarn, dann gibt es da, ich habe so eine Gruppe von Leuten, die ich immer treffe, zum Hundegassi gehen und dann habe ich die Leute der Gemeinde und irgendwie die Familie noch, ne? Und irgendwie sind das so getrennte Gruppen und wir können von Matthäus lernen, die Leute in Kontakt mit Jesus bringen. Auf deine eigene Art. Matthäus hat eine Party organisiert. Aber auf die eigene persönliche Art Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich einfach sage, du, ich gehe ja da ab und zu in die Holzkirche zum Gottesdienst, willst nicht mal mitkommen. Ich hole dich auch ab. Mit Jesus in Kontakt bringen. Und wenn wir uns jetzt das Leben von Matthäus angucken, dann muss ich euch sagen, mehr wissen wir nicht über ihn. Das war's. So, Amen, war schön. Nein, aber wir wissen, er hat ja das Matthäus-Evangelium verfasst. Er hat einen Bericht verfasst. Er ist vom Buchhalter, zum Schriftführer des Königs geworden. Und wenn wir sein Evangelium angucken, dann kommt so seine Persönlichkeit zum Vorschein. Denn er berichtet alles ganz genau, ganz genau. Und deswegen ist das Matthäus-Evangelium auch das längste mit 28 Kapiteln. 28 Kapitel. Die anderen haben viel weniger. Lukas auch viel, aber noch weniger als Matthäus. Ich kann mir auch vorstellen, die Jungs damals konnten alle schreiben. Die mussten schreiben und lesen können. Das waren nicht dumme Menschen, weil sie vor 2000 Jahren gelebt haben, sondern die mussten ja zu Bat Mitzwa, so mit 14. Und da musst du im Tempel, musst du die Heiligen Schriften vorlesen. Von rechts nach links, so rum. Musst du lesen können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Matthäus und die anderen Jünger, wenn Jesus was gesagt hat, das passiert manchmal auch bei meinen Predigten, selten aber es passiert, dass jemand einen Stift und einen Zettel rauszieht und was aufschreibt. Ich hoffe nicht, dass es die Einkaufsliste ist und sie dann anfangen zu überlegen, was muss ich noch einkaufen, sondern dass sie vielleicht was gehört haben, was sie meinen, das ist super wichtig, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das die Jünger auch gemacht haben, ne? Und er hat alles ganz genau, weil das auch so seine Persönlichkeit als Steuereintreiber musstest du genau sein. Und deswegen ist er in seinem Evangelium auch genau. Und er möchte von allen den Juden, seinen Landsmännern, möchte er die gute Botschaft weitergeben. Und deswegen betont er in seinem Evangelium, das ist der Unterschied zu den anderen Evangelien, immer wieder das Alte Testament, was im Alten Testament versprochen worden ist, kommt jetzt zur Erfüllung. Das ist bei Matthäus besonders auffällig. Aber auch viele Zitate aus dem Alten Testament. Für Leute, die nicht im Judentum groß geworden sind, sind ja die Zitate aus dem Alten Testament nicht sehr wichtig gewesen, ne? Was interessiert mich das, was im Alten Testament steht? Aber für die Juden war das super wichtig. Und er legt eine starke Betonung auf das Gesetz, auf das Königreich und auf den Messias. Da legt er einen besonderen Schwerpunkt drauf. Und ganz besonders wichtig für ihn ist eine Sache. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist im Matthäus-Evangelium. Nämlich er spricht vom Reich der Himmel. Nicht Reich Gottes. Er nennt es Reich der Himmel. Und es kommt in seinem Evangelium kommt es circa 32 Mal vor. Das scheint schon wichtig zu sein, wenn jemand 32 Mal das Gleiche sagt, oder? Da legt er einen Schwerpunkt drauf. Wenn du jetzt mal nachzählst, es kommt auf deine Bibelübersetzung drauf an. Manchmal ist es auch 31 oder 30, aber so circa 32 Mal. Also wenn deine Frau jetzt 32 Mal zu dir sagt, bring den Müll raus, dann weißt du ungefähr, was du zu tun hast, oder? Und Matthäus sagt 32 Mal, spricht er über das Reich Gottes. Und er fängt schon gleich im Kapitel 3 an und in Kapitel 4. Da berichtet er, und das muss man sich mal vorstellen, den Inhalt der Predigten von Johannes dem Täufer und die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, ist da festgesetzt. Die haben viel kürzer gepredigt als ich. Nämlich nur ein Satz. Da steht nämlich, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist eine kurze, prägnante Predigt. Amen dazu. Wahrscheinlich haben sie mehr gesagt. Aber das war die Quintessenz von der Predigt. Tu Buße, denn das Reich der Himmel, also das Reich Gottes, ist nahe gekommen. Und die Jünger haben gedacht, jawohl, jetzt aber, er ist der Messias, er ist der Retter und der wird den Römern aber eins auf die Mütze hauen. Der wird Israel befreien von der Besetzungsmacht, der wird Israel wieder zur Weltmacht machen, so wie es beim König David war. Das haben die erwartet, dass das der Messias macht. Sie wollten ein neues jüdisches, israelisches Reich haben. Und das, bitteschön, erwarten wir vom Messias. Aber Jesus sprach gar nicht davon, oder? Er spricht vom Reich Gottes. Auf Griechisch heißt das Basileia, Basileia. Und es meint eine Königsherrschaft. Eine Königsherrschaft. Herrschaft, also die Herrschaft des Königs. Nicht ein Reich. Wenn wir an Reich denken, denken wir an ein Land. Aber Jesus spricht von der Königsherrschaft. Es geht also um den Willen Gottes. Und das ist halt, wo der Wille Gottes geschieht, da bricht das Reich Gottes durch. Und so ist das Reich Gottes, es ist schon da, es ist schon da. Anfang vom Evangelium sagt er, es ist nahe gekommen, aber wir wissen dann aus Lukas 17, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn wir uns hier zum Gottesdienst treffen, ist Reich Gottes da. Jetzt hier, mitten unter uns, ist Reich Gottes, weil wir auf das Wort Gottes hören, weil wir beten, weil wir uns auf Gott ausrichten. Dass sein Reich ist mitten unter uns. Aber man kann das gar nicht fassen, das Reich Gottes. Und Jesus warnt die Leute, wenn ihr davon hört, dass die sagen, geht dahin, das ist das Reich Gottes, oder geht dahin, das ist das Reich Gottes, hat Jesus gesagt, hört nicht auf diese Menschen. Es wird für alle sichtbar, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Jetzt können wir es nicht fassen, wir können es nicht sehen, aber wenn er wiederkommt, dann werden alle es sehen. Und im Korinther heißt es, alle Knie werden sich beugen. Einige werden ihn vor Anbetung sich niederknien und andere müssen sich niederknien, weil er der Herr ist und sie müssen gehorsam sein. Das ist die Frage, auf welche Seite man steht. Aber dann wird das Reich Gottes sichtbar werden für alle Menschen. Paulus sagt das dann auch so. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott, sein Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Also das Reich Gottes, und jetzt, das kann mein kleines Gehirn leider gar nicht so fassen, das Reich Gottes ist schon da und noch nicht. Was denn jetzt? Das Reich Gottes ist schon da, aber es kommt erst noch. Das ist schwierig, in einen Kopf zu kriegen. Vielleicht habt ihr mehr freie Kapazitäten, dass ihr das begreifen könnt. Für mich ist das schwierig, die Spannung auszuhalten. Wie ist das denn jetzt mit dem Reich Gottes? Und wisst ihr was? Es gibt Zeichen, an denen wir Gottes Reich jetzt schon erkennen können. Jesus macht heil. Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie körperliche Gebrechen, das macht er auch, sondern was macht Jesus denn heil? Meine Gottesbeziehung, meine Beziehung zum himmlischen Vater macht er heil. Und er befreit, manche Leute befreit er von Süchten, manche Leute befreit er von Ketten der Angst, der Sorge und so. Aber er befreit mich in erster Linie von Sünde, weil er am Kreuz für meine Sünde stirbt. Und er vergibt. Ich bekomme Vergebung. Hast du das schon erlebt? Hast du das schon mal erlebt? Dass du begriffen hast, meine Sünde ist vergeben. Ich bin freigesprochen. Wow, was für Lasten von den Schultern weggehen. Also Jesus heilt, befreit und vergibt auch heute schon. Das passiert nicht erst irgendwann in der Zukunft. Und dennoch, auch wenn das jetzt schon passiert, dennoch ist doch sein Reich nicht geografisch oder politisch. Ne? Er sagt nämlich in Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es geht also nicht um Macht. Wer hat das Sagen? Es geht nicht um, es ist kein Machtprojekt, sondern eine Herrschaft der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens. Da, wo Liebe, Gerechtigkeit und Frieden herrscht, da ist Reich Gottes. Und wer Jesus nachfolgt, der lebt schon unter der Herrschaft dieses Königs. Der lebt mit anderen Werten, der lebt mit anderen Prioritäten, der lebt mit anderen Zielen als andere Menschen, die ohne Jesus leben. Und das Schöne ist, wer Jesus nachfolgt, ist nicht in erster Linie Deutscher oder Iraner oder was irgendwas anderes, sondern in erster Linie sind wir Bürger der neuen Welt Gottes. Da heißt es in Philipper 3, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Von daher erwarten wir auch unseren Rettern Jesus Christus, den Herrn. Ja, heißt denn das jetzt, wenn ich schon Bürgerrecht im Himmel habe, dass ich hier auf dieser Welt eigentlich, dass mir alles egal sein kann, dass ich mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben muss? Was hier passiert? Wir gehören ja nicht mehr dazu, oder? Nein, für Matthäus war ganz klipp und klar, wir leben noch in dieser Welt und wir haben einen Auftrag. Wir sind nämlich beauftragt, das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen. Und ganz häufig ist es, dass man ja so am Ende, Autoren am Ende ihres Buches oder ihres Aufsatzes, schreibt man nochmal, was einem so ganz besonders wichtig ist. Und so war das auch bei Matthäus. Der hat ja niedergeschrieben, worauf es seine Meinung darauf ankommt, wenn man Jesus nachfolgen wird und zu Jesus gehört. Und Matthäus hinterlässt die letzten Worte, die Jesus gesagt hat, hinterlässt er ja in Matthäus 28. Das ist eigentlich super berühmt, denn man nennt es den Missionsbefehl. Ne? Es ist der Auftrag, den die Jünger bekommen. Es ist der Auftrag, den die Jünger bekommen. Und da heißt es dann, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Auch wenn Jesus körperlich nicht mehr hier ist, auf der Erde, hat er doch alle Macht. Im Himmel, sagt er, und auf Erden. Nicht Putin, nicht Trump, nicht die im Iran mit ihren vielleicht Atombomben, wer weiß es. Nein. Gott, Jesus hat alle Macht. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und Jesus ist und er bleibt der König dieser Welt. Und er beauftragt uns, anderen Menschen aufzufordern, auch Jesus nachzufolgen und seine Jünger zu werden. Und wir dürfen, was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für eine Würde, die wir haben? Wir dürfen in seinem Namen anderen einladen, auch Jünger zu werden. Und damit Menschen zum Reich Gottes dazugehören, sollen wir sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sollen sie in der biblischen Lehre unterweisen. In der biblischen Lehre unterweisen. Ich finde das so schön. Jeden Dienstagnachmittag kommen wir zur Seniorenbibelstunde zusammen. Eva ist auch dabei. Und ich freue mich darüber, dass es Menschen, die 80 sind, über 80, wir haben eine, die ist jetzt über 90, 93 ist Maria, glaube ich. Ne? Ich freue mich darüber, dass sie in ihrem Alter lernen will, wer Jesus ist. Neue Facetten zu sehen, die Bibel noch besser verstehen wollen mit 93. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ne, auch mit 90 Jahren kannst du jünger sein. Ha, Wortwitz, ha. Lifelong Learning heißt es heutzutage. Wir sollen lernen und wir sollen Menschen in dieser biblischen Lehre zu unterweisen. Samstags vormittags treffe ich mich mit drei Jungs und wir machen biblischen Unterricht. Die sind 11 und 12. Und das ist mein Highlight der Woche, weil die kommen mit Fragen. Und die erinnern sich an Sachen, die sie gehört haben von mir, die sie gelernt haben. Sie erinnern sich daran. Und sie kennen sich, wir machen das jetzt seit einem Jahr, sie kennen sich immer besser in der Bibel aus. Wenn ich sage, schlag mal auf, dann finden sie das. Boah, unterweisen, das bringt Spaß. An was unsere Welt braucht, ist das, was Jesus hier auch in diesem Missionsbefehl sagt. Er sagt nämlich nichts anderes, bietet ihnen Orientierung. Das Wort Gottes gibt Orientierung. Und was braucht unsere Gesellschaft? Guck in die Gesellschaft. Was haben die Menschen nicht? Orientierung. Da ist nicht mehr die Frage, wer bin ich, sondern die Frage ist, was bin ich? Bin ich Männlein, bin ich Weiblein? Es gibt so Menschen, die identifizieren sich als ein Tier, als ein Fuchs, als ein Hund. Ah! Wir brauchen wieder Orientierung. Wo finden wir denn Orientierung? Im Wort Gottes. Im Wort Gottes. Aber wenn ich mir jetzt diese Liste da angucke, ich weiß nicht, wie es euch geht, das klingt nach Stress, oder? Das klingt doch nach Stress. Und ich habe doch so viel zu tun. Muss mein Auto noch waschen, muss noch einkaufen, die Bügelwäsche. Meine Fresse. Hab so viel zu tun. Wie soll ich denn das auch noch hinkriegen? Aber zum Glück steht doch zum Schluss, als allerletztes, ein großes Versprechen von Jesus. Er sagt nämlich, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus ist immer da. Und Jesus ist auch da, wenn wir als Jünger von Jesus zusammenkommen, dann ist er der König, der Herrscher, mitten unter uns jetzt. Er ist hier. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist hier. Und ihn können wir loben und ehren. Und er fragt uns, wollt ihr mir nachfolgen? Er bleibt bis ans Ende der Zeit. Und das ist unsere Perspektive für unsere Zukunft. Amen?
Amen.
Amen. Lass uns beten. Herr, danke, dass du uns in die Nachfolge gerufen hast. Und manchmal ist es wichtig, auch wieder so eine Kurskorrektur zu machen, zu sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen. Mit allem, was ich bin und was ich habe. Du sollst an erster Stelle sein. Dein Reich soll mir das Wichtigste sein. Danke, dass ich dir so wichtig bin, dass du für mich auch ins Kreuz gegangen bist, weil ich dir so wichtig bin. Petrus, Matthäus und die anderen Jungs haben in dir etwas gefunden und haben sofort alles stehen und liegen gelassen. Herr, hilf uns, dass wir nicht zögern, sondern dass wir uns ganz und gar für dich einsetzen, Herr. Und dass wir unser Leben dir geben, dass du wirklich der Mittelpunkt in unserem Leben bist, Jesus. Und dass wir dich loben und ehren mit dem, was wir sagen und was wir tun, dass dein Reich auch hier in Langenfeld erfahrbar ist. Denn es ist mitten unter uns. Danke, dass du hier bei uns bist. Wir loben und wir ehren dich, Herr. Amen.